Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext für diesen Sonntag steht im 8. Kapitel des Markus-Evangeliums, die Verse 31 bis 38. Da heißt es: Denn Jesus lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen: Der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen, und sie werden ihn töten. Das klingt gut. Ist aber schon Kapitel 9, aber Kapitel 8 geht so ähnlich. Jesus fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den Hohepriestern und den Schriftgelehrten. Und er muss getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Also gleich der Thema wie ihm. Und er redet das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu wehren. Jesus aber wandte sich um und sah seine Jünger an. Und er bedrohte Petrus und sprach: Geh hinter mich, du Satan. Denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Und er ruft zu sich das Volk, samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst. Und er nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinen Willen und um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöst? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt oder diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Amen. Ein Schlag vor den Kopf. Wie muss sich ein Mensch fühlen, dessen Hingabe so belohnt wird, dessen ehrlichste Sorge und Angst um einen anderen von diesem so schroff abgewiesen wird? Ja, das ist gar kein Zurückweisen, kein Abweisen mehr, sondern ein Von-sich-Stoßen. Ein Von-sich-Stoßen in die äußerste Distanz, in die Distanz des Versuchers. So ist es Petrus gerade eben ergangen. Er wurde vor den Kopf geschlagen, vor den Kopf geschlagen von Jesus. Dieser Jesus, den er eben gerade noch als Christus bekannt hat, wie muss sich Petrus gefühlt haben, als Jesus ihn so von sich stößt, wegstößt, die Sorge um ihn beiseite schiebt? Petrus, der seinen Christus vor dem Weg ins Leiden bewahren will, wird von Jesus mit dem schlimmsten der denkbaren Namen angesprochen. Und das ist keineswegs die Bezichtigung als Verräter, sondern das ist die Anrede als Versucher, als Diabolos, als Satan. Welche Gedanken mögen Petrus dadurch im Kopf geschossen sein? Wie lange wird er gebraucht haben, um dieses Erlebnis zu verarbeiten, um es zu begreifen? Welche Gedanken sind Ihnen durch den Kopf geschossen? Natürlich weiß ich, was Jesus erwartet. Ich kenne den Weg Jesu und die Erzählung der kommenden Wochen durch die Passionszeit hindurch bis zum Kreuz. Ich kann hinter das Kreuz blicken auf Ostern und die Zeit danach. Sehe das violette Parlament und weiß, dass ab nächster Woche die Osterkerze nicht mehr brennen wird, als Zeichen des Leidens Jesu. Und doch muss ich mich fragen lassen, bin ich bereit, diesen Weg konsequent mitzugehen? Oder scheue ich mich wie Petrus davor zurück? Ich kann Petrus gut verstehen, er zeigt Gefühle. Er will um keinen Preis, dass Jesus leidet, möchte den geliebten Freund nicht auf dem Weg des Schmerzes wissen, zerrieben zwischen den Fronten des politischen und geistlichen Establishments. Warum soll sich Jesus dies allem aussetzen? Petrus meint es gut, er meint es fürsorglich. Er will für Jesus nur das Beste. Petrus meint es gut, wenn er Jesus behüten will, aber Jesus, er will eben nicht den leichten Weg gehen. Jesus setzt alles ein, was er hat, um dann für uns alles zu gewinnen. Aber das erkennt Petrus erst sehr viel später. Jetzt bringt es erstmal alles durcheinander, an was er geglaubt hat. Geh weg von mir, Satan! Du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Und der Satan, der Diabolos, der große Durcheinanderwerfer, der greift immer wieder nach unserem Leben und flüstert mir ein, dass es ein einfacheres Leben gibt. Wir erleben das derzeit auf der großen Weltbühne der Politik. Wer den schweren Weg der Diplomatie und der Gespräche scheut, der greift gerne zu Waffen. Kriege galten schon immer als probates Mittel, um von Problemen abzulenken, auf beiden Seiten des Atlantik. Und jetzt wieder. Und ich frage mich, wann werden die Verantwortlichen der Politik endlich verstehen, wie viel Leid sie damit über Menschen bringen, nur damit die eigenen Eitelkeiten keinen Schaden haben. Wenn es verschiedene Antwortmöglichkeiten gibt, dann ist zumindest die einfache Antwort einer der falschen. Petrus nahm Jesus beiseite und fing an, ihn zu wehren. Diese Schwäche von Petrus ist aber nicht nur die Schwäche der Mächtigen und der Großen in der Welt, sondern oft genug auch unserer eigenen. Wenn wir in der Notfallseelsorge zum Beispiel die Todesnachricht zu überbringen haben, zusammen mit der Polizei, dann ist für mich dieser schlimmste Moment, wo die Polizisten diese Nachricht überbringen, diese Botschaft von dem Tod eines lieben Angehörigen ausgesprochen wird. Ich kann nichts tun, ich muss hilflos mit anschauen, wie binnen Minuten Lebensentwürfe, Lebensplanungen und Träume zerschlagen werden. Das sind diese Momente, wo ich diese Hilflosigkeit des Petrus nur gut verstehen kann. Dieses Gefühl, dem Schmerz des anderen ausgeliefert zu sein, ihn aushalten zu müssen, ohne was dagegen tun zu können. Leiden provoziert, Leid beschämt, denn in einer Welt, wo wir glauben, alles machen zu können, zeigt Leid uns selbst schmerzlich die Grenzen auf. Die Grenzen des Machbaren, die Grenzen des Kontrollierbaren, die Grenzen auch des Erträglichen. Das beschämt, weil ich das Gefühl habe, nicht wirklich etwas dagegen tun zu können, vielleicht auch nicht genug getan zu haben, das Leben nicht im Griff zu haben. Ein satanisches Gefühl, das mir vorgaukelt, ich müsste es verstecken, damit es andere nicht sehen. Ich müsste es überspielen, weil es mich schwach erscheinen lässt. Geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Aber was ist göttlich? Was ist menschlich? Der Weg der Jünger von Jesus, der war kein geradliniger Weg, sondern ein Weg voller Anfechtung, voller Schleifen, voller Umwege. Sie meinen in dem einen Moment, sie hätten Jesus verstanden und wenige Situationen später entscheiden sie wieder gar nichts verstanden zu haben. Und jetzt auch noch diese scharfe Zurückweisung von Jesus. Dieser Satz von Jesus, der klingt zuerst ganz brutal, aber er ist ehrlich. Und er mutet Petrus nicht nur den Konflikt zu, sondern auch die Zuwendung zu ihm. Jesus mutet uns selten den leichtesten Weg zu, aber er schützt mich vor Gesichtsverlust, wenn ich Schwächen eingestehen muss. Darum stellt Jesus Petrus nicht bloß, im Gegenteil. Er weist Petrus einen neuen Weg. Das ist die Liebe, die nicht zurechnet, die nicht vergilt, sondern die neue Möglichkeiten eröffnet. Jesus stößt Petrus von sich. Weit von sich, und zwar so weit, wie er hinter ihm steht. Denn Jesus unterscheidet zwischen Petrus in seiner Person und diesen versucherischen Worten, den leichten Weg zu wählen. Jesus sagt, geh hinter mich. Und damit sagt er nicht, hau ab, sondern folge mir nach. Wir wissen, wie die Geschichte mit Petrus weitergeht. Es bleibt ein Auf und Ab. Matthäus 16 sagt Jesus zu Petrus, du bist Petrus, auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und dann vor dem Tod Jesu schreitet Petrus doch ab, dass er Jesus verleugnet hat. Wenig später kehrt er heim und Petrus hat ihn dreimal verleugnet. Eine Glaubensbiografie, die mir deutlich macht, wir werden immer wieder durcheinander gewirbelt. Wir begegnen immer wieder der Anfechtung. Das sind immer wieder Momente, in denen ich mit möglichen Gesichtsverlust leben muss. Momente, die beschämend sein können. Im zwischenmenschlichen Zusammenleben, im Kleinen, im Privaten, mitunter genauso schwer zu ertragen wie auf der großen politischen Bühne. Das ist das, was menschlich ist. Was göttlich ist, lege ich nicht auf diesen Gesichtsverlust fest. Auch nicht darauf, was ich nach menschlichem Ermessen als Versagen empfinde. Wenn diese Erkenntnis auch im Bewusstsein der Politiker in der großen Weltpolitik greift, bin ich überzeugt, wir müssten jetzt nicht schon seit 10 Tagen für den Frieden in der Ukraine reden. Aber es ist leicht, mit dem Finger auf die zu zeigen, Jesus ruft uns alle, jeden und jeder Einzelne von uns. Er ruft uns in seine Nachfolge. Wie er Petrus hinter sich ruft, zurück in seine Nachfolge zur Vernunft ruft, zeigt er, dass er uns nicht auf Fehler festlegt, auf den Gesichtsverlust, sondern dass ich mich weiterentwickeln darf, weiter auch wachsen darf. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verloren gibt, der wird es gewinnen. Erst wenn ich all das preisgeben kann, woran ich mich so sehr klammere, mein Ruf, mein Selbstbild, was andere von mir erwarten, erst dann lässt sich ein Leben zurückgewinnen, ein Leben, das einen Namen verdient. Ein Leben, das schlecht zulässt, mit ihm sogar rechnet, bei mir und bei anderen. Und erst wenn ich anders preisgeben kann, dann ist wirklicher Friede. Innerer Friede, Friede zwischen Menschen, im Kleinen und im Großen. Denn was hilft es dem Menschen, dass er die ganze Welt gewinnt und doch Schaden nimmt an seiner Seele? Das sagt einer, der nach unseren Maßstäben als Sieger gescheitert ist. Ein König, der an einer Krippe zur Welt kommt, und am Kreuz von Golgatha endet. Das Glauben sind wir in seinen Spuren unterwegs. Das heißt auch immer wieder in die Anfechtung zu kommen, durcheinandergewirbelt zu werden. Aber er sagt nicht, ich habe alles für euch getan, also könnt ihr faulenzen, sondern er sagt, folge mir nach. Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Immer wieder, jeden Tag aufs Neue. Denn in allen Turbulenzen sagt Christus auch, ich bin bei dir alle Tage der Welt. Bis ans Ende der Welt. Aber bleibt dabei leben, müssen wir bis dahin selbst. Das ist gut so. Der Friede Gottes, der Höhe ist an uns Menschen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.